Okay, funktioniert? Super. Okay, schön euch alle zu sehen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wir haben heute den ersten Teil von dieser Gegenstandsreihe. Der Daniel hat ja vorhin Gegenstände eingeblendet. Und wir haben so eine Gegenstandsreihe, die uns so durch die Passionszeit begleitet. Also jede Predigt hat mit Gegenständen zu tun. Wir beginnen heute mit dem Abendmahl. Das war jetzt naheliegend, was ihr da seht. Also Brot und Wein, ich habe mir nicht so viel Gedanken machen müssen. Genau, wir werden nachher das Abendmahl gemeinsam feiern. Und wir tun damit das, was Christen auf der ganzen Welt tun und auch schon seit Jahrhunderten bis heute. Es ist eine Tradition, die direkt auf Jesus zurückgeht. Er hat die sich quasi ausgedacht. Es ist die einzige Tradition, also das einzige Ritual, was Jesus wirklich selber gestiftet hat. Und aus diesem Grund ist das Abendmahl so bedeutend in der ganzen Christenheit bis heute. Bernd hat im Januar ausgeführt, dass ja Jesus sehr viele Tischgemeinschaften hat mit allen möglichen und unmöglichen Leuten. Und er war berüchtigt dafür, mit Sündern Abend zu essen oder zu essen an sich. In dieser Reihe der Tischgemeinschaften gab es einen ganz besonderen Abend. Und das war Jesus letzter Abend. Und um diesen Abend geht es heute. Also um das letzte Abendmahl. Also ich muss meine Präsentation vergessen. Müsst ihr nur finden. Könnt aber nochmal die Dalli-Klick-Folien einblenden. Ey. Ich bin ein bisschen zu blöd dafür. Huh? Nee, da. Müsst ihr da. Aha. Das sieht schon mal gut aus. Beruhigt nicht. Also. Nee. Also. Ich persönlich habe mir das Abendmahl so ähnlich wie auf dem Bild vorgestellt. Oft, also so ein festliches, gediegenes Abendmahl. Das ist ja auch Teil vom Pesachfest gewesen. Also sehr gediegen und festlich. Und das war es bis zum gewissen Grad schon. Aber ich habe gemerkt, das ist zu oberflächlich. Meine Sichtweise kratzt nur an der Oberfläche. Da kann man noch deutlich mehr rausfinden. Okay. Und ich möchte mit euch heute durch diese letzte Nacht Jesu gehen und auf dem Weg dann so ein bisschen schauen, was hat denn Jesus seinen Jüngern mit dem Abendmahl mitteilen wollen? Ist die Bedeutung des Abendmahls und damit auch für uns? Und wir kommen da auch der Person Jesu sehr nahe. Ich möchte zu Beginn beten. Herr, lass dein Wort heute wieder neu zu uns sprechen. Mach die Ohren unseres Herzens auf und lege deinen Samen in unser Herz. Lass ihn wachsen und lass uns dir näher kommen. Das ist unsere Sehnsucht. Amen. So. Bevor ich jetzt was zu dem Abend sage, mache ich noch eine Vorbemerkung zu Brot und Wein. Das Abendmahl ist dadurch gekennzeichnet, dass es schlicht und ergreifend um Essen und Trinken geht. Also Essen und Trinken braucht jeder Mensch, ist notwendig fürs Leben. Wenn das Abendmahl mit so elementaren Vorgängen wie Essen und Trinken zu tun hat, dann zeigt sich darin, dass die Religion Jesu nichts Abgehobenes ist. Es ist nicht so ein komplizierter Mysterienkult aus der Antike mit schwierigen Ritualen, wo nur einige eingeweiht sind und die anderen kapieren es alle nicht oder so, sondern unser Glaube hat mit den elementaren Grundlagen unseres Lebens so viel zu tun wie mit Essen und Trinken. Und Brot und Wein werden uns durch diese Predigt begleiten. Brot war in der Antike viel bedeutsamer als heute. Also heute haben wir verschiedene Grundnahrungsmittel. Wir haben Reis, wir haben Nudeln, wir haben Kartoffeln und so weiter und so fort. Aber in der Antike gab es im Grunde nur Brot. Vielleicht noch ein bisschen Getreidebrei oder sowas. Aber im Grunde, die Hauptmahlzeit war immer Brot. Dazu hat man ein bisschen Gemüse und Oliven gegessen. Aber die Hauptnahrungsgrundlage war das Brot. Wobei die Herstellung sehr aufwendig war. Also da musste ja jemand Holz sammeln und so weiter und so fort und Getreide gemahlen werden. Die Frauen waren eigentlich den ganzen Tag nur mit Getreide mahlen und Brot herstellen beschäftigt. Und die Getreideernte war auch immer gefährdet durch Krieg, durch Dürrezeiten, Ungeziefer, sowas. Das heißt, die Hauptnahrungsgrundlage war immer auch gefährdet. Aus diesen Gründen achteten die Menschen das Brot sehr hoch. Also etwas Positiveres und Wichtigeres im Leben als Brot war schwer denkbar. Das andere, was im Abendmahl verwendet wird, ist der Wein. Jetzt gab es in der Antike im Grunde kaum Besoffene oder Alkoholiker. Das lag daran, dass der Wein immer sehr verdünnt getrunken wurde. Also vor allem wurde Wasser getrunken, aber auch verdünnter Wein. Und der hatte viel weniger Prozente. Nur an Festtagen hat man unverdünnten Wein getrunken. Das heißt, der Wein steht auch für den Übergang zum Fest. Der Mensch hat nicht nur Alltag. Und wenn wir nur Alltag hätten, würden wir auf Dauer fast kaputt gehen dran. Der Mensch braucht auch das Fest. Er braucht die Unterbrechung des Alltags und der Routine. Brot steht für die Grundlagen des Alltags und der Wein steht für die Öffnung zum Fest. Also so gesehen hat das Abendmahl mit den elementaren Grundlagen und den Grundrhythmen, also Alltag und Fest, des menschlichen Lebens zu tun. Das Abendmahl gibt dem Einfachen seine Tiefe. So. 1:4. So, wir kommen zum biblischen Text des Abendmahls in Markus 14. Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den Zwölfen dorthin. Während sie zu Tische lagen und aßen, sagte er: Amen, ich sage euch, einer von euch, der jetzt mit mir ist, wird mich verraten. Sie waren bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn: Doch nicht ich? Und während sie aßen, nahm Jesus das Brot, sprach das Dankgebet, brach es, gab es ihnen und sprach: Nehmt, das ist mein Leib. Und er nahm einen Becher Wein, sprach darüber das Segensgebet, reichte ihn seinen Jüngern und alle tranken daraus. Und er sprach: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, an dem ich von ihm aufs Neue trinken werde im Reich Gottes. Dann sangen sie die Lobpsalmen und gingen hinaus zum Ölberg. Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet alle Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. So, den Text kennen wir eigentlich alle schon, haben ziemlich oft gehört. Und ich behaupte, wir werden heute trotzdem noch einige neue Sachen entdecken. Also, der Basissatz, also der erste Satz im Text ist ja immer grundlegend. Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den Zwölfen dorthin. Da kann man drei Sachen ablesen, also wer ist beteiligt, wo war es und die Zeit der Handlung. Dazu sage ich erst kurz was und dann gucken wir uns die Szene noch genauer an. Also die beteiligten Personen sind Jesus und die Zwölf, das ist ziemlich einfach. Jesus hatte viele Jüngerinnen und Jünger, aber er hatte auch einen Zwölferkreis gegründet. Und das war so seine Elitetruppe. Jetzt zum Ort der Handlung. Sie kamen dorthin. Das wird vorher im Text erklärt. Da heißt es: Geht nach Jerusalem, dort werdet ihr jemand treffen, der einen Wasserkrug auf dem Kopf trägt. Und der wird euch ein Haus zeigen mit einem Obergemach, also mit dem ersten Stock. Das gab nicht so viele Häuser in Jerusalem mitten im ersten Stock, das war schon ein bisschen was Besseres. Und dieses Haus ist schon für das Pessachfest vorbereitet. Es ist nämlich schon mit so Liegepolstern ausgestattet. Vermutlich hat Jesus den Hausbesitzer gekannt und deswegen konnten sie den Raum nutzen. Jetzt nochmal zum Ort Jerusalem. Also, dass sich das in Jerusalem abspielt und nicht irgendwo in Galiläa am See Genezareth oder so, ist insofern bedeutsam, dass Jesus ja die meiste Zeit seines Lebens in Galiläa verbracht hat und auch dort gewirkt hat, also das Lilane da oben. Also das gelehrt und so weiter, das ist alles in Galiläa. Und dann kommt er aber nach Jerusalem. Das ist das mit dem Stern hier in dem gelben Feld. Und betritt damit im Grunde erstmal das Römische Reich. Also Galiläa war ja teilautonom unter Herodes, König Herodes. Und dann kam, und Judäa war unter Pontius Pilatus, dem römischen Statthalter. Und unter dessen Oberherrschaft hatte der Hohe Rat das Sagen. Der hatte die Polizeigewalt. Wovon Jesus ja dann noch was abkriegen würde. So, dann nochmal zur Zeit der Handlung. Der Abend ist vermutlich der Sederabend. Das ist der festliche Auftakt des Pesachfestes. Und Jesus wählt da ganz bewusst einen Zeitraum, um nach Jerusalem zu gehen. Er ist ja als Festpilger unterwegs nach Jerusalem. Das Pesachfest war das größte Wallfahrtsfest. Also Jerusalem hatte ungefähr so 30.000 bis 60.000 Einwohner. Aber zum Pesachfest kamen so 100, 200, 300.000 Festpilger in die Stadt. Das heißt, die Stadt war brechend voll. Die Leute aus ganz vielen Ländern kamen von weit her und die haben in Jerusalem, in den Orten drumherum, in großen Zeltstätten, überall übernachtet. Da war eine Riesenstimmung. Gleichzeitig war allerdings auch die römische Besatzungsmacht an diesen Tagen in Alarmbereitschaft. Also Pontius Pilatus war normalerweise in Caesarea am Mittelmeer, das war viel schöner da, aber fürs Pesachfest ist er immer nach Jerusalem. Die hatten Angst, dass diese festliche Stimmung in eine Revolte umschlägt. Also insofern war es eine hochbrisante und explosive Zeit. Und zu dieser Zeit geht Jesus nach Jerusalem. Was macht Jesus dann als erste größere Aktion, als er in Jerusalem auftaucht? Er randaliert im Tempel. Im Tempel wuselt es nur von Tausenden von Leuten, die alle irgendwelche Opfer besorgen und so weiter. Und er schmeißt Tische um und er wirft die Käfige der Tauben um. Er hindert Leute daran, im Opferdienst tätig zu werden und er kündigt das Ende des Tempels an. Und das war schon ein starkes Stück. Also die leitenden Priester fühlten sich aufs Tiefste provoziert. Schließlich lebten die ja vom Tempel und der Tempel ist wirklich biblisch begründet. Ist biblisch. Ich weiß nicht, was Jesus da hatte, sagten die Priester. Also, das war schon ziemlich wild und aus der Sicht der führenden Priester beging Jesus hier einen Tempelfrevel. Und auf Tempelfrevel standen schwerste Strafen. Zu diesem Zeitpunkt, also von dem Abendmahl, ist völlig klar, dass Jesus in äußerst gefährdeter Lage ist. Er musste stündlich mit seiner Verhaftung rechnen. Also, dass die obersten Tempelbehörden und der Hohe Rat so eine öffentliche Aktion im Vorfall des Pesachfestes einfach so hinnehmen würden, damit konnte im Grunde keiner rechnen. Jetzt haben wir so die Stimmung, in dem die letzte Tischgemeinschaft stattfand. Die letzte Tischgemeinschaft Jesu ist also kein gut bürgerliches Festessen. Es war nicht entspannt, gemütlich oder gesellig. Nein, das letzte Abendessen ist ein Abendessen in äußerst bedrohter Lage. Jesus musste mit seiner Verhaftung rechnen und er hat mit ihr gerechnet. Er hat auch mit seinem unmittelbaren Tod gerechnet. Keiner, der an dem Tisch hat selbstverständlich und entspannt am Essen teilgenommen. Jeder der 13, ihr könnt nicht so gut zählen, aber es sind 13 Teilnehmer, stand auf seine Weise unter schwerer Spannung. Jesus sowieso, aber auch seine Jünger. Die haben sich Gedanken gemacht, was jetzt passieren würde und was auf sie zukommen würde. Hören wir mal rein.
Aber das Volk Israel ist doch das auserwählte Volk. Und wenn Jesus von den Behörden des Volkes geschnappt wird und Gott hilft ihm nicht, dann ist er auch nicht der Messias. Das würde Gott niemals zulassen. Bedeutet die Verhaftung Jesu nicht, dass seine Botschaft auch nichts wert ist?
Hat Jesus sich getäuscht? Hat Jesus sich überschätzt? Hat er schwere Fehler gemacht? Hätte er die Aktion im Tempel mal besser lassen sollen? Musste er sich immer so mit den Priestern und den Pharisäern anlegen? Hätte er nicht ein bisschen diplomatischer sein können? War es gut, die ganze Hoffnung auf diesen einen Mann zu richten?
Wenn Jesus verhaftet wird, was ist dann mit uns? Wir sind ja immerhin seine engsten Mitarbeiter. Und was ist, wenn er verhaftet wird und stirbt?
Werden wir dann auch verhaftet? Zieht die Verhaftung Jesu uns auch mit nach unten?
Was mache ich dann? Gehe ich zurück in mein altes Leben? Gehe ich wieder fischen?
Oder ich in meine Zollstation? Ich kenne viele Leute in Galiläa, vielleicht sollte ich da auch untertauchen, dann komme ich durch.
Also die Jünger waren in schwerster Anfechtung. Sie wurden von tiefen Zweifeln geplagt. Sie steckten in der tiefsten Glaubenskrise ihres Lebens. Das kann man auch im Bibeltext nachvollziehen. Da steht, Jesus sagt:
Einer wird mich verraten.
Die Jünger reagieren bestürzt. Diesen Ausdruck bestürzt kann man auch übersetzen mit betrübt, besorgt, schwer verunsichert. Da hat sich jeder Einzelne ertappt gefühlt.
Hey, Jesus hat mir ins Herz geschaut. Er hat gesehen, dass ich Todesangst habe.
Ich spiele mit dem Gedanken, einfach abzuhauen. Ich bin kurz vor dem Absprung, Jungs.
Bin ich es, der dich verrät?
Bin ich es, der dich verrät?
Bin ich es, der dich verrät?
Paulus nennt diese Nacht die Nacht, in der Jesus verraten wurde. Es war die Nacht des Verrats. So, an wen denken wir da so als erstes? Murmel? Judas natürlich, richtig. Also der ist berühmt, von dem hören wir nächste Woche noch was, ne? Sonder. Jetzt habe ich es verraten, Entschuldigung. Der zweite, der ist ziemlich lautstark. Petrus, genau. Also wir haben nicht nur, ich habe immer nur an Judas gedacht, ehrlich gesagt, ne, bei dieser Nacht, in der Jesus verraten wurde. Auch Petrus behauptet, nee, Jesus kenne ich nicht, weiß nicht, wer das ist, bleib mir fort. Und der Verrat geht aber noch tiefer. Wie gesagt, als sie Jesus gefragt haben, doch nicht etwa ich werde dich verraten, da hat sich jeder geoutet, dass er kurz vorm Kippen steht. Auf dem Weg zum Ölberg sagt Jesus zu seinen Jüngern:
Ihr werdet euch alle von mir abwenden. Denn es heißt in der Schrift: Ich werde den Hirten töten und die Schafe werden sich zerstreuen.
Jesus macht seine schlimmsten Stunden durch. Und seine Jünger schaffen es nicht mal, mit ihm zu beten. Und sobald Jesus verhaftet wird, hauen sie ab. Jeder Jünger war auf seine Weise in die Nacht des Verrats verstrickt. Da hat sich Jesus aber mal eine qualifizierte Elitetruppe zusammengestellt. Also in diese zuverlässigen Hände legt er jetzt seine Sache an seinem letzten Abend. Mal ehrlich, geben die Jünger je ein schlechteres Bild ab als an diesem Abend. Die machen schon mal ein paar Fehler, aber so lausig wie an dem Abend. Also mir ist nichts aufgefallen. Sie sind absolut überfordert. Unterm Strich versagt die ganze Mannschaft. Also es ist wirklich menschliches Versagen auf der ganzen Linie. Und wir? Hätten wir es besser gemacht? Also ich nicht. Ich hätte es kein Deut besser gemacht. Ich behaupte, keiner von uns. Wir scheitern doch schon viel früher, nicht erst in der Tode unter Todesangst. Wir scheitern doch schon bei Hartherzigkeit, an Bequemlichkeit und Egoismus. Keiner von uns hätte es besser gemacht. Und genau das weiß Jesus. Er weiß, wie überfordert und unzuverlässig wir Menschen sind. Und genau mit diesen Versagern und Verrätern setzt sich Jesus zusammen an seinem letzten Abend. Und in dieser spannungsgeladenen Situation und in diesem Bewusstsein feiert Jesus sein letztes Abendmahl. Das ist Jesus' letzte Tischgemeinschaft. Und es ist wieder eine Tischgemeinschaft mit Sündern. Was hättest du jetzt an dem Abend an Jesus' Stelle getan? Durchhalteparolen, weise Ratschläge, erzählt, wie man es besser machen kann. Ich möchte mit euch durch diesen Abend gehen und schauen, was Jesus in dem letzten Abendmahl tatsächlich gesagt und getan hat. Und zwar hatte Jesus an dem Abend die Rolle des Gastgebers, denn er hatte ja das mit dem Obergemach arrangiert. Und der Gastgeber oder Hausvater gebraucht immer bestimmte Gesten und Worte bei einem jüdischen Abendessen. Es beginnt so, dass der Hausvater das Fladenbrot nimmt, es gut sichtbar hochhält. Und dann spricht er das Dankgebet über das Fladenbrot. Und das Dankgebet ist bis heute das gleiche.
Gepriesen seist du, Herr unser Gott, du König der Welten, der du die Frucht des Korns sprießen lässt.
Amen.
Dann bricht er das Brot, gibt jedem Teilnehmer des Abendessens ein Stück von diesem Fladenbrot. Das ist jetzt der normale Ablauf. Aber jetzt macht Jesus etwas, was noch niemals ein Jude getan hat. Beim Austeilen des Brotes ist normalerweise Stille. Und Jesus fällt völlig aus der Rolle und er sagt:
Nehmt, das ist mein Leib.
Das ist mein Leib heißt im Hebräischen so viel wie: Das ist mein Leben. Wir leben im Leib, der Leib ist Leben, ist mein Leben. Nach dem Abendessen nimmt der jüdische Hausvater den Weinbecher, er hebt ihn hoch, sodass ihn alle sehen können, und spricht das Segensgebet.
Gepriesen seist du, Herr unser Gott, du König der Welten, der du die Frucht des Weinstocks sprießen lässt.
Amen.
Und dann trinkt er aus diesem Becher, alle anderen auch. Damit ist dann das Abendessen beendet. Und auch bei dieser Geste fällt Jesus aus seiner Rolle und er sagt:
Das ist mein Blut des Bundes, und das vergossen ist für viele.
Das ist mein Blut, das vergossen wird. Das ist eine Redewendung und die spricht von einem gewaltsamen Tod. Also wenn Blut vergossen wird, heißt es immer, es ist ein gewaltsamer Tod. Jesus kündigt damit an, dass er durch Gewalt sterben wird. Und dieser Ausdruck für viele kann man auch für alle übersetzen. An diesem Abend wollte Jesus etwas zum Ausdruck bringen. An seinem letzten Abend macht er nicht mehr viele Worte, aber die Situation gibt seinen Worten Gewicht. In der letzten Nacht sagt Jesus nur noch das, worauf es entscheidend ankommt. Er hält keine Gardinenpredigt mehr, sondern er hat das Bedürfnis gehabt, seinen Jüngern gegenüber etwas klarzustellen. Vielen Dank. So, jetzt sind wir an der Stelle, welche Bedeutung hat jetzt das letzte Abendmahl für seine Jünger und damit dann auch für uns? Was wollte Jesus seinen Jüngern mitgeben? Wortwörtlich hat ja Jesus seinen Jüngern etwas gegeben. Jesus spricht nicht nur, sondern er verwendet auch Gesten. An diesem Abend nimmt er nichts, nimmt seinen Jüngern auch kein Versprechen ab. Er weiß, wie wir sind. Er gibt, er nimmt nicht. Es sind Gesten des Austeilens und des Anteilgebens. Jesus gibt Brot. Und Brot ist das Positivste, was es gibt. Es ist Grundnahrung, Grundlagen des Lebens. Und Jesus gibt Wein. Juden kennen die Verheißung, dass Gott einmal am Ende der Zeit für alle Völker ein Festmahl bereiten wird, mit bestem Wein. Wein ist auch die Hoffnung, dass Gott uns ein Fest geben wird. Das also sind die Gaben. Die Gaben sind durch und durch positiv. Im Kontext des Gebens müssen wir jetzt die Worte verstehen. Die Geste sagt, das ist mein Leib für euch. Ich gebe mein Leben für euch. Ich habe für euch gelebt. Das ist mein Blut vergossen für viele. Diese Worte sind ein einziges Versprechen. In jener Nacht, in der Jesus nur noch sagt, was entscheidend wichtig ist, da gibt Jesus keine Ratschläge, keine Gebote, Appelle, nichts Strenges, nichts Zurechtweisendes, nichts Angstmachendes. Im Gegenteil, in diesem Abendmahl steckt ganz viel Verzeihen. Im Matthäusevangelium heißt es, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Im Angesicht der menschlichen Schwäche gibt er seinen Jüngern Brot und Wein. Sie sind an dem Punkt, wo sie nichts zu bieten haben, absolut nichts. Und sie werden Jesus wenige Stunden später verlassen. Trotzdem bietet ihnen Jesus schon im Vorhinein Vergebung an. Erst im Laufe der Zeit wird den Jüngern klar werden, wie viel Verzeihen in dieser Handlung des Abendmahls steckt. Hinterher, nach der Auferstehung, werden sie erleben, dass Jesus sich ihnen wieder zuwendet und sie annimmt. Die Vorwegnahme der Vergebung im Abendmahl werden sie erst hinterher verstehen. Aber Jesus geht noch weiter, darüber hinaus. Dies ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird. Oh. Ich habe jetzt ein. Könnt ihr mal gucken? Bin gerade auf irgendeine App gekommen. Ja, gut, wir kriegen es irgendwie hin. So, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele. Jesus hat vorher nie das Wort Bund verwendet. Dabei ist Israel doch das Bundesvolk und für Israel ist der Bund enorm wichtig. Aber für Jesus scheint es kein Problem gewesen zu sein oder kein Thema. Und erst im Angesicht des Todes spricht Jesus von einem Bund. Also ist euch klar, wie paradox das ist? Das ist wie, wenn du auf dem Sterbebett liegst und dann anfängst, von einem unbefristeten Mietvertrag zu reden. Ja? Das ist, in dieser Situation bietet Jesus einen ewigen Bund an, direkt vor seinem Tod. Da redet Jesus von Dauer. Das zeigt, welche Gewissheit Jesus hatte, welche Zuversicht. Denn auch der Tod wird diesen Bund nicht verhindern können. Und Jesus war sich bewusst, dass sein Tod ein Schritt Richtung Reich Gottes sein wird. Er war sich gewiss darüber, dass sein Blut nicht sinnlos vergossen wird. Das Paradoxon ist eigentlich noch krasser. Jesus bietet seinen Jüngern einen Bund an und das an ihrem völligen, absoluten Nullpunkt. Jesus setzt dem ultimativen Scheitern seiner Anhänger etwas entgegen, nämlich seinen Bund. Er setzt dem menschlichen Versagen Gottes ultimative Bundestreue entgegen. Niemand ist dauerhafter und treuer als Gott. Jesus ist sogar seinen potenziellen Verrätern treu. Er setzt unserer menschlichen Untreue, unserem Versagen, seine Treue entgegen. Das ist eine ganz, ganz tiefe Barmherzigkeit. Was bedeutet dann das Abendmahl für uns? Was will uns Jesus sagen? Das Abendmahl ist ein Sündermahl. Die Zwölfertruppe, das waren Versager, genau wie wir alle. Keiner von uns hat das Abendmahl verdient. Wir sind alle gefangen im menschlichen Versagen. Keiner geht würdig zum Abendmahl. Wie die Jünger sind wir auf reine Gnade angewiesen. Wir sind alle Beschenkte und völlig überrascht, was Jesus sich an diesem Abend ausgedacht hat. Im Abendmahl feiern wir, dass sich Jesus von uns Sündern hat einladen lassen. Und wir feiern, dass er Tischgemeinschaft mit uns hält. Wir feiern seine Barmherzigkeit. Jesus reicht uns Brot und Wein. Er bietet uns Vergebung und einen ewigen Bund an. Obwohl er weiß, dass wir auch mal scheitern werden. Und unserem schlimmsten Scheitern setzt er seine Treue entgegen. Wenn es dir gerade gut geht, aber auch wenn du in der Krise steckst, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, wenn du Lasten trägst, auch wenn du gerade viel Grund zur Dankbarkeit hast, auch wenn dich gerade Glaubenszweifel plagen, wenn du Schuld auf dich geladen hast, egal wie es dir geht, Jesus stellt keine Bedingung. Er lädt dich an seinen Tisch ein. Er reicht dir Brot und Wein. Er gibt für dich. Er gab sein Leben für dich. Jesus bietet dir Vergebung und seinen Bund an. Er wird dir treu sein. Und das feiern wir im Abendmahl. Amen.